das, was du inspirierend findest und was du an anderen schätzt, reflektiert deine tiefsten Lebensmotive.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Dorothea Wiechert-Nick. Nach ihrem Wirtschaftsingenieurstudium in Darmstadt begann ihre berufliche Laufbahn in der ganz frisch privatisierten Telekom im Strategiebereich. Im Alter von 29 Jahren kündigte sie jedoch, um ihre Promotion abzuschließen. In den folgenden 12 Jahren gelang ihr beides. Eine erfolgreiche Karriere in einer schnell wachsenden Unternehmensberatung und die Gründung einer Familie mit 3 Kindern. Anfang 40 wechselte sie als Geschäftsführerin von Affilinet in die Digitalbranche und sammelte im Anschluss in unterschiedlichsten Positionen wertvolle Führungserfahrung. Im Positiven wie im Negativen. Heute hilft sie als selbstständiger Leadership Coach Unternehmerinnen und Unternehmer vom Gründer zum CEO zu werden und dabei die Wachstumsschmerzen zu überwinden. Im Podcast spreche ich mit Dorothea darüber, wie sie ihre Karriere mit ihrer Familie in Einklang bringt, ihre größten Führungsfehler und warum sie heute mit ihrer Selbstständigkeit als Leadership Coach ihre eigene Mission gefunden hat. Und jetzt viel Spaß mit Dorothea. Hi Dorothea, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Ja, Hannes, es ist großartig hier zu sein und ich finde deinen Podcast toll, diese ganzen Geschichten, und freue mich jetzt sozusagen auch meine Lebensunternehmergeschichte zu präsentieren, zumal die ja tatsächlich schon ein halbes Leben ist, denn ich bin erst mit 51 Unternehmerin geworden und glaube, das ist mal echt ein Lebensunternehmer, oder?
Definitiv Lebensunternehmer oder Unternehmerin sogar in diesem Fall, was mich auch immer ganz besonders freut, Dorothea. Und deine Geschichte ist sehr spannend. Unsere Geschichte, die beginnt, glaube ich, im Jahr 2016 oder 17, wenn mich nicht alles täuscht, als sich beruflich unsere Wege gekreuzt haben. Da wurdest du an Bord genommen, wie schon so oft in deinem Leben, glaube ich, um Wachstumsschmerzen zu bekämpfen. Genau. Und zwar wurdest du Geschäftsführerin von Adventure. Das ist eine Unternehmensberatung, Digitalberatung, die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schnell gewachsen war, auch durch Beteiligungen. Und so bin ich an Bord gekommen. Die hat mehrheitsmäßig meine Firma übernommen damals. Und so haben wir uns kennengelernt, ja, genau. Haben dann nicht arg lang zusammengearbeitet.
Nicht wirklich, aber wir hatten, glaube ich, ein, zwei sehr denkwürdige Gespräche, wenn ich mich da recht erinnere.
Die hatten wir und dann hat sich das ja Schicksal sozusagen so gewollt, dass die Geschichte sich bei Adventure dann in der Übernahme durch EY wiederum weiterentwickelt hatte, sodass wir beide wieder unseren eigenen Weg gegangen sind. Und für dich, denke ich, auch eine ganz spannende Zeit. Da kommen wir aber ein bisschen später drauf. Genau. Lass uns, wie immer in diesem Podcast, auch bei dir, liebe Dorothea, mal an den Anfang gehen und so ein bisschen rausfinden, wie kommt es dazu, dass du als erfolgreiche Managerin, als Mutter, als wunderbare Frau jetzt mit knapp Anfang 50, kann man sagen.
51.
Ja. 51?
53 inzwischen.
53, ja. Also Mitte 50 wäre da noch völlig falsch bei dir, weil also Anfang 50. Ja. Sagst so, und jetzt mache ich mich selbstständig. Ja. Langes Intro und bitte lass uns mal zu dem Moment gehen, wo du angefangen hast, so die ersten Karriereentscheidungen bewusst für dich zu treffen. Du hast mal promoviert, das heißt, du hast Abi gemacht, du hast studiert. Wohin wolltest du als junges Mädel in deinem Leben?
Das Spannende ist, dass mir das lange Zeit nicht so wirklich klar ist. Also ich habe, und das ist vielleicht schon auch was das Leben ausmacht, immer die Entscheidungen dann getroffen, wann sie anstanden, aber dann mit dem Horizont, der irgendwie zur Verfügung stand. Und vielleicht mal sogar noch einen Schritt weiter zurück. Was habe ich als Prägung? Ich bin eigentlich ein total braves Mädchen gewesen. Ja, irgendwie gute Schülerin, alles brav Musik gemacht, im Chor gesungen, die gute Tochter. Ja, meine Eltern, Mutter Lehrerin, Vater Marketingmanager, also allerbester, jetzt nicht konservativer, aber Standard Mittelstand. Und habe aber letztlich schon in der Jugend so ein Parallelleben gehabt. Einerseits wurde ich immer getriggert, darauf Höchstleistungen zu bringen. Ja, also meine Geburtstagsgeschenke waren dann immer die Bücher über Marie Curie und Simone de Beauvoir. Und also Anspruchslevel wurde hochgesetzt. Ja, ich war gut in der Schule und meine Eltern hatten das Gefühl, das hilft, wenn sie das noch sozusagen weiter anschieben. Okay. Und gleichzeitig.
Von wem kam das? Kam das von der Lehrerin, deiner Mutter, oder kam das eher von dem Vater, der immer
folgt? Letztlich von beiden. Also es war mal so die Frage, what's next? Was manchmal schon hart ist und was auch nach hinten losgehen kann. Also tatsächlich so dieses angetriebene, das werden wir jetzt auch nochmal werden wir im Gespräch sehen, dass das ist etwas, was auch zu dann Übersteuerung führen kann. Aber erstmal hat es mir sehr geholfen und ich habe aber gleichzeitig zumindest dann in der Teenagerzeit auch schon immer sozusagen meine Freiheiten genossen. Ich war bei den Pfadfindern und habe dort mit 15, 16 eine Gruppe gefunden, die war quer bei Deutschland verteilt. Und wir haben schon in der Zeit ganz viel Reisen gemacht. Also ich bin ab der 10. Klasse mit meinen Eltern nicht mehr auf Reisen gewesen, sondern mit meiner Group von vier Pfadfindern sind wir in Schottland durch die Gegend gewandert oder durch Schweden. Und das war großartig. Ja, also das ist, ich hatte mal einen Free Space, bin dann auch zum Studieren, also habe zugesehen, dass ich was studiere, was ich nicht in Hannover zu Hause studieren konnte, sondern wo ich weg musste, durfte. Ja. Und bin dann nach Darmstadt gegangen und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Es ist auch ganz lustig, wie das entstanden ist, weil, also eigentlich wollte ich Physik studieren. Und da sagten damals alle, also wenn du Physik machst, wirst du eigentlich Ingenieur, dann mach doch lieber gleich Ingenieur. Aber Ingenieur gab es in Hannover, also dachte ich, okay, dann mache ich halt Wirtschaftsingenieurwesen.
Ja, gibt es nicht in Hannover.
Gab es nicht in Hannover, musste ich nach Darmstadt. Das passte auch, weil das in der Nähe von meinem damaligen Freund war. Das hatte sich dann mal relativ schnell erledigt. Ja, dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und auch weiterhin brav vor mich her studiert, nette Freunde gehabt in der Zeit auch. Sozusagen mein Freiheitsdrang war dann, dass ich Motorrad gefahren bin in der Zeit. Das glaubt auch keiner, wenn er mich jetzt sieht. Ja, brave Mädchen fahren nicht Motorrad. Und lange wusste ich eigentlich auch nicht genau, wohin die Reise geht. Ja, also es war dann schon mal klar, es ist weniger das Ingenieurwesen, was mich triggert. Und insofern war es gut, dass ich das BI gemacht habe, sondern die Wirtschaft. Und ich hatte das große Glück, im letzten Studienjahr ein Jahr in die USA zu gehen, an eine kleine Privatuni in Massachusetts, an das Worcester Polytechnic Institute. Und für mich war da ein großer Augenöffner, war ein Seminar im Masterstudiengang Organizational Science. Und da habe ich zum ersten Mal das Erlebnis, echt nett, weil in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch ich auch wieder zurück zu diesen Wurzeln gegangen bin, ein Kurs, wo es im Prinzip um Leadership ging. Und das fing an mit dem Thema Leading Myself, also verstehe dich selbst. Dann hat man in Teams gearbeitet, dann ging es um Leading the Team und fürs Team verstehen und dann um Organisationen. Und das ist so nett zu sehen, wie sich das dann wiederholt, weil wir kommen ja später drauf, das ist genau die Struktur, in der ich heute arbeite. Also irgendwie ganz früh angelegt. Und was aber für mich damals ein totaler Augenöffner war, ja, wie gesagt, ich war letztes Studienjahr, ich wusste eigentlich noch nicht so richtig, wo die Reise weitergeht, habe ich damals zum ersten Mal den sogenannten Myers-Briggs-Test gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so Persönlichkeitstest. Ja. Und da kam für mich raus, dass ich Systemdenker bin. Also in der Myers-Briggs-Sprache ein INTJ. Das sind Leute, die sehr logisch denken, die das Big Picture immer sehen, die Punkte verknüpfen, die aber auch Natural Leadership haben. Und das war für mich so, ich las den und dachte, boah, Hammer, das bin ich. Krass, da hat jemand mich total verstanden. Ja. Und es war für mich hilfreich, weil da stand auch drin, was so gute Karrieren sind. Und da gab es dann zwei Wege, wo die sozusagen mich getriggert haben. Das war einmal so das Thema in die Forschung gehen. Ich habe damals auch schon in der Volkswirtschaftslehre ein Paper mit veröffentlicht. Und das andere war Beratung und Strategie. So, und jetzt war ich sozusagen, okay, da wusste ich wenigstens so grob zwei Richtungen. Und als ich dann abgeschlossen hatte, ein Jahr später, und als Bewerben ging, da kam, das prägt auch mein Leben. Es kommt immer das, was gerade dann ansteht. Da fand ich eine Anzeige, das gab es ja damals noch in der FAZ, von einem Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung. Die sitzen in Karlsruhe, eine Doktorandenstelle ausgeschrieben. Konzept war ein Jahr voll arbeiten, sich einfinden die Themen, Innovationsmanagement als Thema, hatte ich auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Und dann sein Thema finden, dann 3 Jahre halb arbeiten, um die Dissertation zu machen. Und dann bin ich da hingegangen nach Karlsruhe und ein paar spannende Projekte gemacht. Eins schlug dann mein Physikerherz. Mein erstes Projekt war ein Konzept für den Synchrotronring in Berlin zu machen, für Spessy. Es war sehr lustig, da kam dann der Link sozusagen die Physik wieder. Und ein paar andere Studien. Jedenfalls bin ich ein Jahr geblieben, war am Doktorvater, Muttersuche. Und habe aber dann festgestellt, hey, irgendwie dieses Forscherleben, das tickt zu langsam für dich. Tolle Leute, super Themen, aber irgendwie, das ist es nicht. Und habe mich dann orientiert und habe dann gedacht, okay, jetzt der zweite Weg war ja Strategie und Beratung.
Ja.
Habe also mein Forscherdasein abgeschlossen und habe mich dann beworben. Es hat auch wiederum sofort geklappt auf Stelle im Strategiebereich der Telekom und habe die bekommen. Bin da dorthin in die Unternehmenspolitik von der Telekom. Das wurde ein Bereich, der hat sich dann umgewandelt in die strategische Wettbewerbsanalyse. Und das war eine hammerspannende Zeit. Also Telekom, denkt man jetzt, Riesenkonzern. Aber ich habe am 1. Februar, glaube ich, 95 angefangen. Genau, 95 angefangen. Und am 1. Januar war die Telekom gerade nominell privatisiert worden. Das heißt, das war ein Unternehmen im Aufbruch. Ja. Und wie du dir vorstellen kannst, ein Staatskonzern, ein Beamtenladen hatte bis dato keine Strategie. Dieser Strategiebereich wurde damals aus dem Boden gestampft, wurde typischerweise von Beamten geleitet. Meine Kollegen waren zum großen Teil auch noch Beamte. Ich war eine der ersten Angestellten, Jungspunde. Und das war eine Wahnsinnsaufbruchszeit. Also als wir jetzt da reinkamen, war ich eben in diesem Strategieteam, glaube ich, die dritte oder vierte Mitarbeiterin. Genau, vierte, man konnte das immer durchzählen an Stellenbezeichnungen, das war ziemlich abstrus. Und als ich rausging, war der Strategiebereich insgesamt 100 Leute. Und das war in diesem Megakonzern eine Wahnsinnsaufbruchsstimmung. Lauter hochintelligente Leute, die jetzt für die Telekom Strategie machen wollen. Es war die Zeit vom Börsengang, den haben wir live miterlebt. Und ich habe dort diesen Bereich.
Das war auch eine ganz spannende, vielleicht schon, und das auch nochmal das Bigger Picture da einmal zu malen. Also es war nicht nur die organisatorische Wandel in der Telekom irgendwie vom Staatskonzern hin zu einem privatwirtschaftlichen, sondern das waren ja auch die wilden 90er. Das war ja die Mobilfunkzeit. Das waren ja im Endeffekt die frühen Phasen des Internets, des ISDNs, vom Modem hin auf ISDN. Und na, da war ja in die Telco Branche an sich und der Markt in heller Aufruhr.
Das war in der Tat der Hammer. Und ich war da halt mitten in diesem Chor, wo ganz viel davon vorgedacht wurde. Ja? Mhm. Also ich habe immer noch zu Hause letztens wiedergefunden im Keller die erste Studie, die ein Georg Pagenstedt war, ein Strategiekollege, der dann später Chip geleitet hat und Startups gemacht hat, der dann ein 100-Seiten-Paper gemacht hat über das Internet. Wie funktioniert das Internet und welche Geschäftsmodelle gibt es? Muss ich dir eigentlich mal schicken. Großartig.
Ja. Unbedingt.
Hochgradig historischer Wert, ja. Also ging da ab, viele Transaktionen in dem Umfeld. Ja. Ich war eher in der Wettbewerbsanalyse. Also super, der heiße Shit in der Zeit. Auch da zu sein, wo das Geld war, zu sehen, wie der Wettbewerb entstand. Und für mich aber auch parallel nach 1,5 Jahren zum ersten Mal, dass ich eine Führungsrolle gekriegt habe. Obwohl beim Pfadfinder hatte ich auch schon ein Team geleitet, aber dort bekam ich ein 5-Mann-Frauenteam. Und zum ersten Mal in der Führung, mir damals dann auch, weil sagen Training auf Führung, ja, kommen wir auch noch dazu, gab es nicht. Ja, ich wurde halt einfach reingeschmissen, wie man das halt so macht. Leute, die intelligent sind, gute Arbeit machen, kriegen dann mal Führung umgehängt. Null Unterstützung.
Auch da sind, ne? Also klar die guten, aber wenn du sagst, das Team ist gewachsen, ich meine, so kenne ich das, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir war, in dem Fall so, aber so ist es, wenn die, die halt als erst da sind und die Abteilung wächst oder genau. Das Unternehmen wächst, ja, die übernehmen dann, ja, klar, du kriegst jetzt einen Mitarbeiter untergeordnet und du, und dann ist man plötzlich Teamleader, weiß aber gar nicht so recht, wie einem geschehen ist oftmals. Ne?
Exakt, also weiß nicht, wie einem geschehen ist, was man mit denen machen soll. Ich habe mir dann auch erstmal einen Coach genommen, weil ich sagte, hey, dann will ich es wenigstens richtig machen. Das war extrem hilfreich, da auch nicht ganz alleine zu sein. Mhm. Das habe ich insgesamt 3 Jahre gemacht und super spannende Zeit, war aber immer geplant auf 3 Jahre, weil, und da schlägt bei mir so ein bisschen mein Antreiber Be Perfect durch, ich hatte aus der Forschungszeit noch mitgenommen ein Dissertationsprojekt, das hat dann zwar in der Telekom-Zeit den Titel und den Doktorvater gewechselt, also eigentlich Neustart, das wollte ich aber fertig machen und habe dann ein Jahr Auszeit genommen, um die Dissertation zu schreiben. Das war mal eben Thema wieder Systemdenker, es war also völlig abstrakt reguliert. Regulierungspolitik, sozusagen Vergleich sektorspezifisch Regulierung versus allgemeines Wettbewerbsrecht. Und ich wollte mal eben die Regulierungsbehörde wieder abschaffen, weil ich gesagt habe, braucht es nicht. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber
auch ein super heißes Thema natürlich gerade in der Zeit. Ne?
Super also, heißes Thema in der Zeit,
wo es darum geht natürlich, ja, welche Privilegien hat ein ehemaliger Staatskonzern noch, wie sieht es mit Wettbewerb aus?
Und schaffst du wirklich Wettbewerb? Welche Infrastrukturen gibt es? Ja, schon damals viel über Kabel als Alternativinfrastruktur geschrieben. Also rauf und runter die Märkte. Habe das abgeschlossen und dann stand der nächste Schritt an. Es war in dem Fall total klar, dass ich nicht wieder nach Bonn gehe, weil mein Mann...
Lass mich da nochmal kurz einhaken. Lass mich da, bevor wir zu dem kommen, muss ich das nochmal verstehen. Was dich, wie alt warst du, als du diese Pause gemacht hast für deine Dissertation?
Da war ich, glaube ich, 29. Ich war damals ein bisschen langsamer. Studium ging länger und... 13 Jahre.
Das ist ja, man hat sich ja noch Zeit genommen zu studieren früher, ja. Also ich bemängele es ja total, dass man jetzt hier so durchgepeitscht wird. Voll dagegen. Aber okay, also du warst 29 Jahre und nimm uns mal mit, erklär mal, warum, also war das dann wirklich so denn das Thema, ich habe das jetzt angefangen, was hatte ich da getrieben? War das irgendwie ein Ego-Thema? War das ein Karriere-Thema? War das so ein Ding, dass du sagst, okay, ich will irgendwie Karriere, ich will ganz nach oben und da brauche ich den Doktor als Frau sowieso in der Zeit? Oder was war das die Motivation?
Ja, ich habe letztlich die Doktorarbeit oder das Vorhaben nie aufgegeben. Also ich bin da raus aus dem Fraunhofer und mit einer Trotzhaltung, ich mache das trotzdem fertig, ja. Also ich fange nichts an und lasse es liegen. Ich meine, de facto habe ich, wie gesagt, zwischendrin Thema gewechselt, Doktorvater gewechselt, neu angefangen. Aber ich hatte den Drang, das irgendwie zu machen. Und es war großteils für mich ein klein bisschen auch eine Trotzreaktion, weil beim Abschied vom Fraunhofer-Institut hat einer Institutsleiter gesagt, so, also wenn du jetzt bei uns kündigst und dich die 3 Jahre halb weitermachst, dann schaffst du es nie mit der Doktorarbeit. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und also ich habe das dem nie gesagt, das konnte ich auch nicht, der ist leider frühzeitig gestorben. Ich habe dann tatsächlich, worauf ich schon stolz bin, als externe Doktorandin ohne große Hilfe mit Summa abgeschlossen, was eher unüblich ist. Und dann hatte ich ein Jahr später die Doktorarbeit, Telekommunikation at its best, wirklich im Kern. Es war klar, dass ich nach München ziehe, weil mein Mann, mit dem ich 4 Jahre in einer Pendelbeziehung war, inzwischen in München war. Der ist auch dort immer noch bei Siemens in der Forschung, hat heute ein 25-Mann-Team im Bereich autonome Systeme, Robotik, mega spannend. Ja. Und nachdem ich jetzt ja nun Forschung durch hatte und Strategie, kam jetzt der dritte Schritt, Beratung. Ja. Und wobei nicht nur Beratung, ich habe auch da schon mal geguckt Richtung Venture Capital, aber hieß es dann, da wäre es gut, mehr Erfahrung zu haben, machen Sie doch erstmal Beratung. Ja, und ich glaube, ein bisschen ist das, glaube ich, auch dann eine Frauensache. Auch Beratung wollte ich nicht sofort machen, sondern erst mit der Industrieerfahrung vorweg. Das ist so ein bisschen Frauending. Ja, ich muss erstmal alles gelernt haben, damit ich den Schritt dann machen darf. Ja? Ja. Und jetzt durfte ich Beratung machen. Super. Und habe mich dann beworben, sozusagen, ich von vornherein gesagt, Systemfrage, ja. Gehe ich in eine große Beratung. Ich habe mit BCG, mit McKinsey gesprochen, auch super Angebote gehabt. Oder gehe ich in ein kleines Unternehmen? Ja, und da, es war auch da so irgendwie das Schicksal ruft. Mhm. In dem Jahr, als ich promoviert habe, bin ich dreimal über eine ganz kleine, frisch gegründete Beratung gestolpert. Über Solon Management Consulting, heute die Top-Adresse weltweit, wenn es um Telekom- und Medienthemen geht. Erstmal bin ich drüber gestolpert, weil einer der Gründer Führungsnachwuchs des Jahres, oder CEO des Jahres wurde, der Martin Weiß, der ist heute Burda International Chef. Der zweite Gründer, der Hubertus von Adolfen, über den bin ich gestolpert, weil ein Artikel in der Zeit in der Wirtschaftswoche auch war über Dual Career. Seine Frau war Chefin im Controlling bei der Vereinsbank damals, hatten Kinder, was für mich relevant war. Also ich wollte ein familienfreundliches Unternehmen. Und der dritte Gründer war mit irgendeinem Fachartikel erschienen. So, also wie, als hätte da jemand gewunken, gesagt, hallo Dorothea, uns gibt es. Ja.
Da wurden plötzlich so diese Namen in dein Leben gespürt.
Hat mich da reingespürt. Also das ist wirklich Schicksalsfrage. Und mit denen habe ich auch gesprochen und habe mich dann, also sonst hätte ich es jetzt nicht so lange erzählt, für Solon entschieden, war da die fünfte angestellte Beraterin. Und warum habe ich mich entschieden? Es ist einerseits war natürlich klar, dass ich in so einem fokussierten Startup genau mein Thema machen kann. Ja, bei BCG und McKinsey kommt mir keiner garantieren, dass ich dann nicht doch bei der Sparkasse lande. Und ehrlich gesagt, wenn du 3-4 Jahre Telekom gemacht hast, Telecommunications Media gemacht hast, dann willst du da nicht raus. Ja? Das zweite war, es war klar, dass ich 2 oder 3 Jahre später Kinder kriegen möchte, wir Familie gründen wollen. Und das konnte mir BCG nicht glaubwürdig klar machen, dass das machbar ist. Also, die haben es versucht, ja. Die haben dann eine Beraterin, also in Nachgespräche geschoben, eine Partnerin mit Kinderwagen und, aber die hat dann halt den internen nicht mehr beraten, sondern Research gemacht, wo ich denke, ich werde jetzt nicht irgendwie den Beratertrack machen, um nachher die Bibliothekarin zu werden, ja.
Das finde ich aber spannend. Also, an dem Punkt vielleicht nur kurz. Also, weil, das heißt, du bist ja komplett transparent rein. Also, ich meine, klar, eine Frau, die dann da Anfang oder Ende 20, 30 war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, oder genau 30, klar, als Arbeitgeber, kenne ich auch, hat man den Reflex, darüber nachzudenken, ob sie eine Familienplanung hat oder nicht. Aber normalerweise, aber normalerweise ist das ja nicht unbedingt Thema in Vorstellungsgesprächen. Und es wird ja tatsächlich auch oft einfach, sag ich mal, vom Bewerber, der Bewerberin dann letztendlich nicht thematisiert, weil man halt Angst hat, dann irgendwie Nachteile zu haben. Aber du bist da komplett offen reingegangen und hast gesagt, ja, so, ich bin eine Frau, ich will Familie, ich will jetzt hier anfangen, in 2 bis 3 Jahren brauche ich mal irgendwie, ist ein Break da oder habe ich Familie und dann muss das irgendwie ein bisschen funktionieren.
Genau. Also mir war klar, dass ich nie lange aussetzen will. Damals gab es leider auch noch die Elternzeit nicht. Das wurde dann genau 2 Monate eingeführt, nachdem mein Jüngster geboren war. Also aber ich bin da komplett transparent rein und gesagt, ich möchte Familie haben. Und ich suche ein Umfeld, wo das für mich glaubwürdig machbar ist. Und da waren die Großen einfach nicht glaubwürdig. Ja, auch, ich weiß noch immer, der eine, also Vetter, Partner, BCG-Partner. Er sagte, also wir sind total familienfreundlich. Ich sage, ja, haben Sie Kinder? Er sagte, ja, ich habe 3 Kinder. Was macht Ihre Frau? Ja, die ist zu Hause. Ich so, super. Ja, Wahnsinn, ja. Nee, und bei Solon war das halt total glaubwürdig, ja, weil einer der Gründer das selber erlebte und die auch wirklich auch alle, es waren Spin-off von BCG Bain und McKinsey, die waren alle rausgegangen, um anders zu leben, um anders Beratung zu machen. Also da war so der zweite Haken, Telekom und das. Mhm. Und der dritte Haken, und das war am Ende fast das Wichtigste, war, dass ich nicht irgendwo reingehen wollte, wo ich jetzt Rädchen in einer großen Beratungsmaschine bin. Sondern ich hatte bei der Telekom, obwohl Riesenunternehmen, erlebt, was es heißt, in so eine Aufbruchsstimmung reinzugehen und wirklich nicht nur den Job zu machen, sondern was aufzubauen, ein echtes Team aufzubauen. Mhm. Und das wollte ich replizieren. Und deshalb bin ich zu Solon gegangen, die völlig unbekannt damals waren. Ja. Und das war eine super, super Entscheidung. Es ist meine längste Station. Ich bin da 12,5 Jahre geblieben, habe in der Zeit meine 3 Kinder gekriegt. Also ich habe tatsächlich dann nach 2,5 Jahren angefangen, ja, mit dem ersten Kind. Wahnsinn. 6 Jahre später war ich durch. Ich bin dort von bis hoch zu Geschäftsführerin den Weg gegangen, Akquise gemacht und habe tatsächlich einerseits sehr viel Projekte gemacht. Ich habe sehr viel M&A gemacht, also Due Diligences, weil die den Wahnsinnsvorteil hatten, dass man nicht reisen musste. Rund um die Uhr arbeiten war für mich kein Problem, aber reisen wollte ich halt nicht mit der Familie. War natürlich auch spannend. Also ich habe, glaube ich, die Hälfte der Kabel-TV-Deals damals, die europaweit liefen, mitbegleitet. Wahnsinnig spannend, da mit PEs und den ganzen Banken unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich halt tatsächlich sehr viel auch das Unternehmen mit aufgebaut. Also diese Themen vorangetrieben, die mir persönlich wichtig sind. Erst das Recruiting aufgebaut, dann das ganze Thema People Development aufgebaut und inhaltlich Themen getrieben. Also ich konnte wirklich dieses ich baue was mit auf, auch wenn es jetzt nicht mein eigenes ist, konnte ich voll ausleben. Und das war eine tolle Zeit.
Ne? Wow, und hast ja da eine super Karriere hingelegt, wenn du sagst, bis in die Geschäftsführung und parallel noch 3 Kinder das Leben geschenkt. Das ist schon beeindruckend. Wie hast du das gehandelt? Wie hast du das geschafft? Weil, also ich kenne das aus vielen Gesprächen aus dem Umfeld, dass das ja für viele ein scheinbarer Widerspruch ist oder ne, immer so dieses ne, Karriere oder Kinder, beides geht irgendwie nicht. Ich meine, klar, du hast vorgesorgt, das hatten wir ja schon, du bist zum richtigen Unternehmen gegangen, du hast mit offenen Karten gespielt, du hast von vornherein gesagt, was du willst, ja. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt, aber vielleicht, ja, was waren noch andere Punkte?
Naja, also geholfen? Wir haben schon. Also es ist Kind und Karriere heißt, ich habe immer voll gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang 4 Tage gehabt, aber dann habe ich so oft den 5. gemacht, dass es dann auch egal war. Wir haben eine Kinderfrau gehabt, das haben wir uns geleistet. Es hat zwar eins unserer Einkommen damals gekostet, zumindest sozusagen am Anfang der Zeit, aber das hat halt die Ruhe reingebracht und wir hatten ein wahnsinniges Glück, eine zu finden, die blieb, bis der Jüngste 3 war und in den Kindergarten kam. Super. Und die dann schon, dann haben wir auf Au-pair umgestellt. Mein Mann hat das eben völlig mitgetragen, dadurch, dass der quasi immer am Standort war, ging natürlich auch viel. Und ich bin halt nicht die Babymama. Ja, ich bin, also Babys sind für mich jetzt auch weniger spannend als die großen Kinder jetzt. Mhm. Aber ja, ich habe mich komplett entschieden. Es war aber auch spannend. Ich hatte in der Zeit tatsächlich auch ein Working-Mom-Netzwerk aufgebaut, ein privates, also jetzt nicht der Club. Und es war super toll zu sehen. Es waren alles sagen Frauen in Karrierejobs, wie jede Frau auch ganz eigenes Modell gefunden hat. Aber es ging immer, ja. Also wenn man will, wenn Frau will, findet man einen Weg, der für alle passt. Und also so ist es halt.
Das ist spannend und auch da zu wissen und auch so, ne, so wie du sagst, dass ich ehrlich zu machen, ich bin nicht die Babymama, ich liebe meine Kinder und ich wollte sie genauso haben, aber ich fokussiere mich, ne, also ich bin jetzt, wenn die älter sind sozusagen, kommt mehr mein Part, wie wenn die ganz klein sind, kann ich ihnen mehr geben. Das sind doch einfach super, super selbstreflektierte Erkenntnisse, die halt dann auch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Also damit war es für mich auch immer rund. Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Ja. Ich meine, wie gesagt, 12,5 Jahre geblieben, was für mich spannend war und jetzt auch sozusagen schon sozusagen die Reflexion von Solon auf das, was ich jetzt tue. Mhm. Es war ein gründergeführtes Unternehmen. Und nun sind Beratungsunternehmen, de facto wird in Beratungsunternehmen nicht geführt. Ja, also Leadership spielte in den 12,5 Jahren keine Rolle. Es gab natürlich Projektleads, aber letztlich ist es in allen Strategieberatungen so, ja, und deshalb gibt es in anderen bei uns nicht, ja, auch ein Up or Out. Du holst hier Leute, die selbst getrieben sind und die führen sich schon von selber. Ja. Und bei Solon war es auch so, wir hatten kein Up or Out. Das hieß aber de facto, dass die Leute, die sozusagen auch mal hängen blieben, die blieben dann halt auf der Stelle stehen. Ja. Und da habe ich gesehen, ich glaube, man hätte noch viel mehr erreichen können, wenn man wirklich geführt hätte. Das ist das eine. Und das waren wirklich tolle Gründe. Also es spricht dir nichts ab, aber das ist einfach, es fehlte eine Awareness für dieses Thema. Ja, es wurde eher intuitiv geführt, dann halt primär die Leute, mit denen man gut kann, die wurden geführt, die anderen weniger. Und das war schon ein erstes Sehen. Und ich hatte gesagt, Myers-Briggs hat sozusagen hat Natural Leadership auch als bei mir im Format drin. Und zu mir in die Teams wurden immer die Leute geschickt, die nicht so richtig vorwärts kamen, die aufgemuntert werden mussten, weil ich offensichtlich, und das war mir damals noch gar nicht so bewusst, die Gabe habe, die Leute denen ein Backing zu geben, denen das Vertrauen in sich selbst wiederzugeben. Und die haben dann immer so ein, zwei Projekte mit mir gemacht und dann waren sie sozusagen wieder fähig, in die anderen Projekte reinzugehen. Und das waren ganz tolle Leute, die heute echt viel erreicht haben. Und das war auch so das erste Mal, dass ich dieses Natural Leadership sozusagen so langsam sehen konnte. Ja, und aber auch eben gesehen habe, wie viel man machen könnte, wenn man das Thema bewusster angehen würde. Und was anderes habe ich erlebt, dass die Gründer eben, die sind immer full force gelaufen. Berater sind natürlich die Gründer auch immer sehr hands-on. Die bleiben eigentlich im Macher-Modus, gehen nur begrenzt in das Leader-Modus. Und wenn du halt über Jahre immer die Wirksamkeit nur zum eigenen tun, bist du halt irgendwann ausgebrannt. Und die Gründer sind alle auch in den Zeitraum, wo ich rausgegangen bin, haben was anderes gemacht. Und das ist eigentlich schade. Also ich glaube, dass wenn man anders führt und das prägt heute meine Mission aus, ja, mit mehr Leichtigkeit führt, wirklich die Wirksamkeit in der Verantwortungsübergabe zieht, dass dann auch diese Jobs leichter und länger durchhaltbar sind. Ja, dass man dann wirklich nachhaltig Unternehmen aufbauen kann, nicht nur über ein Jahrzehnt, sondern vielleicht auch über zwei oder drei. Ja.
Gut. Und zumal das Thema Führung ja vielleicht kurz eine Schleife, ne? Ja, letztendlich immer mit dem Thema Selbstführung beginnt, ne? Ja.
Absolut. So. Ja, dieses, was tue ich, wo stehe ich, was treibt mich wirklich an, was bringt mich auch sozusagen in die rote Zone der Anstrengung, ganz wichtiger Teil. Ja. Und das passiert an den Stellen eben oft nicht, weil da auch so der Mythos, dieses unbesiegbaren dabei ist.
Ja. Okay, aber dann nach zwölfeinhalb Jahren
war ich irgendwie durch. Ja, also noch eine Due Diligence hätte ich jetzt nicht mehr ertragen. So ein Operations-Projekt auch nicht. Ja. Und dann war der Beschluss sozusagen, jetzt gehe ich in die Industrie. Für Berater immer ein großes Ding, ich gehe in die Industrie. Ja. Und auch da wieder skurril. Ich hatte mich final entschieden, ich habe jetzt gar nicht mehr Daten, 12,5 Jahre, im Januar mich entschieden und einen Headhunter, mit dem ich Kontakt habe, angerufen, gesagt, hier, und übrigens, ich wollte mich mal melden, ich gucke jetzt. Und die riefen 3 Tage später und sagten, wir haben da vielleicht was für Sie.
Okay,
das ging schnell. Das ging schnell, ja, das war dann die CEO-Rolle für Affilinet. Affilinet, ein Performance-Marketing-Anbieter, heute in Avon aufgegangen. Damals 6 Länder, Deutschland am größten, 200 Leute, Gründer seit 1,5 Jahren raus, so ein bisschen ungeführt. Dafür suchten die neuen CEO und Tochtergesellschaft von 1&1. Ich habe also dann Interviews unter anderem mit dem, mit Unterbauer, ne? Heißt der? Ralf Dommermuth geführt. Es ist ein echt schräges Interview, auch mit den 2 anderen Aufsichtsräten. Der eine Aufsichtsrat, das war einer, der war der ursprüngliche Gründer von dem Hosting. Da war ich bei dem zu Hause in Karlsruhe. Das war echt schräg. Also der hatte im Büro, skurriler Typ, cooler Typ, auch Serial Founder, war alles mit Star Wars ausgekleidet, ja, in seinem Büro. Und was total skurril war, ich hatte natürlich immer gegoogelt vorher, hatte ich rausgekriegt, dass der verheiratet ist mit irgendeiner Porno-Queen. Und da gab es verheiratet war, also gab es irgendwie Scheidungsunterlagen. So, es war also echt schräges Gefühl, dann zu dem nach Hause zu fahren. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch, toller Mensch. Und tatsächlich Thema Familie und Beruf, ja, der fand das richtig großartig, dass ich da als Mutter von 3 Kindern jetzt diesen Job mache. Wow. Also von wegen Chris Kapp nicht, sondern der hat das begrüßt für ein fantastisches Gespräch. Der hat mich dann noch mit seinem dann wieder zum Bahnhof gefahren. Und ja, und dann hatte ich, schwuppdiwupp, hatte ich meinen ersten CEO-Job.
Ja, also irgendwie bei dir läuft das irgendwie alles anders, wie man so hört. Ich meine, ich habe diese Erfahrung nicht, aber ich meine, das sind ja die Themen, die jetzt ja auch aktuell irgendwie super heiß diskutiert werden, dass es die Frauen in Tech irgendwie keine Chance haben und nichts und schon gar nicht mit Familie. Und bei dir war das irgendwie nicht so. Bei dir ist das irgendwie alles gelaufen. Hattest du da einfach besonders Glück oder hast du dich da anders angestellt? Oder warum war das so?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir, also ich sag mal so, ich habe es einfach nie zum Thema gemacht. Also das ist ein bisschen schwierig, das so sagen, ja, weil ich möchte auch den Frauen, die das bewegt, nichts absprechen. Aber ich bin da irgendwie so durchgegangen. Ja. Ich meine, ich war ja nun auch in einem männerdominierten Studiengang. Für mich war das irgendwie die Realität, die normale Realität. Ich habe mir da oft einfach keinen Kopf drum gemacht. Und vielleicht hilft einem das an manchen Stellen auch zu einer gewissen Natürlichkeit. Ja. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nur begrenzt erklären.
Ja, aber ich meine, was du sagst, das klingt für mich schon so logisch. Ich meine, das hat ja mit der inneren Haltung zu tun. Also wenn ich in eine Situation gehe mit der inneren Haltung, das ist das Normalste, was ich hier mache, als Mutter von drei kleinen Kindern irgendwie CEO zu werden von einem wachsenden Tech-Unternehmen und da überhaupt nicht einen Gedanken dran verschwende, dass das in irgendeiner Weise mir negativ oder einem Nachteil gereichen könnte, dann sitze ich in der Situation anders, dann trete ich anders auf, dann habe ich eine andere Ausstrahlung. Dann kommen wir fast auf die metaphysische Ebene, aber ja, das leuchtet mir schon ein. Ja.
Also ich hatte damals auch einen wahnsinnigen Trick, das war sehr lustig, warum ich diesen Job, ich meine, ich hatte mit Performance Marketing bis dahin zero nichts zu tun. Ich habe noch nie ein Unternehmen geführt. Das habe ich nur ganz selten erzählt, aber es ist inzwischen ja verjährt. Warum ging das? Weil Solon war ja, wie gesagt, total drin in den ganzen Transaktionen im Telekom-Medienbereich und die hatten ein halbes Jahr vorher von der Konkurrenz von Zanox, als da Springer reingegangen ist, die Due Diligence gemacht. Da war ich nicht drauf auf dem Projekt, aber ich habe mir natürlich Crawl vom Server die Due Diligence-Unterlage genommen und habe mir mal eben den Performance-Marketing-Markt eingebimst. Also ich habe nie die Daten verraten etc. Ich bin da auch genau.
Du hast halt Branchen-Know-how drauf geschafft.
Ja. Aber ich habe mal eben sozusagen in 2 Tagen mich zu Branchenexperten gemacht. Also das ist das, wo ich sage, es kommt, das ist schon die Magie, ich sage, meines Lebens, es kommt immer das, was ich gerade brauche. Das muss nachher nicht schmerzfrei bleiben und wir kommen jetzt auch eher zu den schmerzlichen Phasen meines Lebens. Aber in dem Moment war es exakt das, was es brauchte, ja, und das, was ich machen wollte.
Lass mich noch mal verstehen, wie du dir das, also wie du an den Punkt kommst, dass du dir das zutraust. Also ich meine, hey, du bist intelligente Frau, ja, gut ausgebildet, hast viel gesehen, berufserfahrungstechnisch, ja, aber ich finde, da gehört schon auch ein gewisser Mut dazu, ja, dann einfach zu sagen, so, ich habe jetzt im Endeffekt eine familiäre Situation, die mich, auch wenn ich es gut organisiere, gewisserweise fordert. Ich habe noch nie so in der Hauptgeschäftsführungsrolle ein Unternehmen geführt. Ich habe noch ein Tech-Unternehmen geführt. Ich habe keine Ahnung von Affiliate-Marketing und der Online-Marketing-Branche. Ja, also viele Menschen würden da Selbstzweifel bekommen oder halt sagen, ja.
Ja, ich glaube, ich habe da so eine ganz wilde Mischung und wie gesagt, ich habe gesagt, als Kind wurde ich immer geboostet, hier mach mal und weiter, Grenzen überschreiten. Also einerseits habe ich eine gewisse Hypertrophie, ich schaffe das schon irgendwie. Ich schaffe alles, was ich machen will, schaffe ich. Sozusagen die Überraschung kommt dann, wenn ich es mache, ja. Wenn ich dann sehe, so, wow. Jetzt doch ganz schön was zu tun. Aber die hilft mir in solchen Situationen, fake it until you make it, habe ich eigentlich schon auch eine ganze Weile gelebt. Ja. Also.
Ja, so eine gewisse Naivität in die Situation reinzugehen, in einem Urvertrauen, ja, I'll figure it out. Ich springe da mal rein in den Teich. Ich weiß, ich kann schwimmen und irgendwie werde ich nicht untergehen. Kriege ich schon hin.
Genau so. Und Naivität beschreibt das sehr schön. Und das hat hier funktioniert, in der Rolle danach, wenn wir nachher hören, größter Management-Fuck-up, den ich hier hatte, hat das nicht funktioniert. Ja, also es kann halt auch mal schief gehen. So, also ich bin da rein und habe das 3 Jahre gemacht, war eine super spannende Zeit, weil also ich kam jetzt aus einem Unternehmen, was sozusagen als Startup angefangen hat. Gut, ich war nicht Gründer, aber ich war von Anfang dabei. Ich bin raus, da war Solon etwa 60 Leute. ich bin reingekommen in ein Online-Marketing-Startup der ersten Generation. Das heißt, die fingen gerade an, die Sättigung zu gehen. Die Gründer waren schon raus. Die hatten so in den ein, zwei Jahren vorher die ersten ein, zwei großen Kunden verloren, zum Teil wieder gewonnen. Aber da war so ein bisschen das Selbstbewusstsein aus dem Unternehmen. Dieses Gründerselbstbewusstsein fehlte. Und das galt zu reaktivieren. Und was für mich da super, super spannend war zu lernen, war der Impact von einer gemeinsamen Identität, die von allen getragen wird. Also das Thema Kultur und großer Traum, also diese Mischung aus Mission und Vision. Weil die haben eigentlich einen sehr soliden Job gemacht. Ja? Ein erfahrenes Team, guten Ruf bei den Kunden. Aber wie gesagt, Selbstvertrauen war nach ein, zwei, sagen, nachdem es nicht mehr immer nur erfolgreich war, so ein bisschen runter. Und aus dieser Situation, wow, wir haben Kunden verloren, wir müssen jetzt wieder aggressiver waren, hatte mein Vorgänger, heute ein toller Investor, Tim Schumacher, der das als Interim gemacht hat, die haben gesagt, okay, wir machen neue CI, wir machen die Corporate Identity so, dass die Aggressivität, ja, des Herausforderers rüberkommt, und hatten da eine CI gemacht. Es war so, drei weiß gekleidete Hanseln, die Tastaturen so hielten wie Gewehre, ja, also super aggressiv, ja, okay, ja. Super scheiße aus. Ich habe da vorhin gehört, dass die Agentur, einer der Vorschläge, ich meine, ein deutsches Unternehmen, was europaweit aktiv war, einer der ursprünglichen Vorschläge war sogar, die im Military-Look aufzuschreiben, wo dann alle, wo Frankreich, UK, alle gesagt, boah, das könnt ihr nicht machen, ja.
Die Deutschen im Military-Look schießen mit Tastaturen. Okay,
das war es nicht geworden, aber es waren diese weißen Hanseln mit einem aggressiven Blau und Orange. Ich sag, mega scheiße aus. Und ab Tag 1 kamen die Leute auf mich zu sagen, also du, Dorothea, ja, wenn wir dich um eins bitten können, bitte, 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 sorg dafür, dass wir, und zwar, das war krass, weil die sagten, also, das ist so schlecht, wir trauen uns damit nicht rauszugehen. Ja, ja, das spiegelt uns nicht wieder. Ja, ja, und das macht was mit den Leuten. Das macht was mit den Leuten im Vertrieb. Das macht was im so. Ja, und dann haben wir tatsächlich eins der größten Projekte, die ich dort gemacht habe, neben sozusagen neue Produkte und Vertrieb an Anfang, war tatsächlich CI zu machen, wirklich in einen super Prozess reinzugehen, an der Mission zu arbeiten, viele Gespräche mit den Kunden, was sehen die in dem Unternehmen, mit Mitarbeitern, und das wirklich zu reflektieren. Und es kam raus eine CI mit sehr warmen Farben, warm, aber kräftig, eine neue Mission, sozusagen the art of affiliate marketing oder the art of performance marketing, also auch dieser unbedingte Wille zur Meisterschaft, der in dem Team so präsent war, rübergebracht. Und das war eins meiner magischsten Erlebnisse dort. Wir haben dann nach anderthalb Jahren All Hands gehabt, auf Mallorca, 200 Leute nach Mallorca geschifft. Dort wurde auf einer Ausstellung, also wir haben ein Intro-Speech gehabt, erzählt, was wir vorhaben mit der CI und so weiter, große Bühne. Dann hatte das Marketing eine ganz tolle Ausstellung gemacht, wo man das alles sehen konnte. Und da wurden die Leute durchgeführt, die bekamen T-Shirt, dann kamen sie wieder zurück in den Saal. Und dann war Zeit für Q&A, und dann stand, und das war bei der Hammer, statt einer von den Entwicklern, die saßen in Hannover, stand auf, hatte Tränen in der Auge, zitternde Stimme, und sagte, danke, dass ihr es gemacht habt. Zum ersten Mal in 10 Jahren habe ich das Gefühl, dass wir repräsentiert werden. Das war einfach der Hammer. Das war der Hammer. Und aber zu sehen, was das mit der Kultur macht, wenn die DNA sich durch und durch zeigt. Ja, und das hat dem Unternehmen wirklich wieder Energie gegeben. Ja. Und man darf wirklich das Thema Kultur, Mission, großer Traum, ist gerade wenn die Gründer rausgehen oder sich zurückziehen, das ist das, was das Gründer-Mindset institutionalisiert. Das ist mega wichtig. Und heute macht man immer mehr mit Kultur. Es gibt ja auch die Head of Culture, aber das ist echt Chefsache-Thema. Ja, also da muss eigentlich der CEO ran und das Thema treiben und sich übersetzen in das, was die Kultur ausmacht. Ja. Und Affiliate ist dann auch so langsam wieder ins Wachsen reingekommen. Ich habe zunehmend gelernt zu führen. Ich habe aber auch immer noch, also sehr intuitiv geführt, was dazu führte, dass ich mit einigen Leuten gerade, also meine Ansprechpartner waren natürlich die Country Heads, da hatte ich welche, mit denen ich sehr gut konnte, die habe ich sehr gestützt. Das sind heute, haben die, also die alle entweder Gründer oder CEO von Unternehmen, also sie haben tolle Wege gemacht. Es gab aber auch welche, mit denen ich nicht so auf einer Wellenlänge war. Und mit denen habe ich mich eher verhakt. Ja, und wo ich heute sagen würde, das ist keine gute Führung. Ja, weil ein guter CEO muss eigentlich in der Lage sein, jeden Menschen dort abzuholen, wo er ist, zu begreifen und ihn dann zu entwickeln. Ja, also da sagen, würde ich heute auch nochmal ganz, ganz anders rangehen. Ja? Mhm. Und de facto hat eine dieser Verhakelungen auch dann dazu geführt, dass ich dann nach 3 Jahren rausgegangen bin aus dem Unternehmen. Mhm. Hatte dann ein Jahr sozusagen Gardening Time, was schön war, hat mir da sehr viel Zeit genommen, auch zu reflektieren, was in den letzten Jahren passiert war, wirklich mal massiv gearbeitet an dem, was bin ich, was ist meine Mission. Und das ist ganz spannend, ich habe das jetzt auch wieder rausgeholt, sagen in der Vorbereitung und habe damals schon geschrieben, ja, ich will Shaper meiner Industrie werden, eine Vision entwickeln und stellen sicher, dass sie zum Wohle aller implementiert wird, also sehr impactgetrieben. Ja. Und ich inspiriere Menschen dazu, an sich selbst und ihre Einzigartigkeit zu glauben, die eigenen Grenzen immer wieder zu brechen und Großes zu schaffen. Ja. Also das habe ich damals runtergeschrieben und das zieht sich jetzt eigentlich auch dann rein in die Arbeit, die ich jetzt tue.
Da bist du jetzt angekommen, sozusagen.
Da bin ich schon angekommen, fast angekommen.
Also ich meine, bei dir, was du aufgeschrieben hast, das war ja, ne, Affiliate war ja nicht deine letzte Station, bevor du dann mit 51 gegründet hast. Ne, dann kamen da ja noch zwei andere. Genau, aber damals war das irgendwie schon so ein bisschen, ja, in dieser Gardening Time. Hast du das einfach für dich mit dir ausgemacht oder hast du da dann irgendwie irgendwelche Coachings, Seminare, irgendwelche auch externe Hilfe, Maßnahmen in deinen Anspruch
genommen? Ich hatte einen Coach, aber eher für die ganz inneren Themen, so Antreiber und sowas. Da habe ich viel mit mir gearbeitet und mit einem Buch, Centered Leadership von Joanna Barsch, was da sehr schön ranführt. Gehört auch zu den Büchern, die mich in der Form quasi mit am meisten mitgeprägt haben, habe viel mit Menschen gesprochen, aber viel auch alleine. Ich bin da jemand, der tatsächlich auch sehr viel an sich selber arbeitet. Ja. Und in der Zeit auch schon Überlegungen, was Eigenes zu machen, habe dann, ich war da im Aufsichtsrat von so einem Industry Roll-Up, mehrere Marketingunternehmen zusammengekauft in Private Equity. Das fand ich ganz spannend, habe versucht, sowas selber zu treiben und schon Unternehmen gesucht, Private Equity gesucht. Bin aber nicht so richtig zurande gekommen, weil dann kam wieder sozusagen über eine Headhunterin genau das Angebot, was zu dem Zeitpunkt passte, nämlich das Angebot, die Anfrage, ob ich Interesse hätte, CEO von Pia zu werden. Pia ist genauso ein Performance Interactive Marketing, so ein Industry Roll-Up, Private Equity, Equizone als Finanzier, 6 Online-Marketing Tech-Unternehmen, Agenturen zusammengekauft und die in eins zu bündeln. Und dachte ich, ja, ich will das ja selber machen. Jetzt habe ich die Chance, wieder CEO zu werden. Wie genial ist das? Ja, große Naivität. 6 Unternehmen, 2 bis 3 Gründer gemeinsam zu führen. Ja, und ich dachte, ich bin ja die Strategin und ich kann ja gut mit Menschen. Und Industry Roll-Up fand ich schon immer klasse und Private Equity auch. Also mache ich das und da hat es mich völlig zerhackt. Ja, und da bin ich über etwas gestolpert, auch ein sehr schönes Buch, What Got You Here Won't Get Me Any Further, Zielobsession. Ja, also ich hatte mitgenommen aus dem Recruiting, auch aus den Gesprächen mit den Gründern, ich dachte eigentlich, da wäre ich gut angekommen, wir brauchen dringend eine gemeinsame Strategie, mein Job sei es, sie alle zusammenzuführen und quasi unter ein Dach und auch sehr viel Druck vom Investor. Das Unternehmen war 1,5 Jahre auch so nur lose geführt worden. Und da sah ich mich mit Naivität so als die große Einländerin. Und bin dann gestolpert über das Ziel. Ich wollte es unbedingt erreichen. Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte es schnell erreichen und habe mir zu wenig Zeit genommen, die Leute kennenzulernen. Habe nicht das Vertrauen aufgebaut, habe dann sehr schnell gepusht, große Strategie-Workshops mit 30 Leuten und hatte einfach nicht das Backing. Und bin aber sowas von auf die Nase geknallt. Also im Prinzip war meine Tenure dort nach einem halben Jahr durch. Ja. Und eben da zu sehen, wichtig, wieder Thema Leadership ist, du arbeitest mit Menschen, du arbeitest nicht mit einer Organisation. Du musst die Menschen mitnehmen, du musst Vertrauen aufbauen. dafür die Zeit nehmen. Wenn du das hast, kannst du wahnsinnig viel machen. Ohne das bist du ja blank, bist du einfach blank. Mhm. Ja. Und dann bin ich noch geblieben, letztlich noch anderthalb, also insgesamt bin ich anderthalb Jahre geblieben, weil man dann darauf gewartet hat, dass der neue designierte CEO, der es jetzt sehr gut macht, dann übernimmt. Habe ich auch so öffentlich noch nicht drüber geredet, aber da habe ich dann meine Grenzen gesehen. Und ja, das war schmerzvoll. Also es war echt heftig.
Das glaube ich. Ich meine, wir sind jetzt nicht in jede Facette und jedes Detail deines Lebens und deines Lebenslaufs gegangen. Da werden schon die ein oder andere kleinere Enttäuschungen und Dinge dabei gewesen sein. Aber so, wenn man jetzt es auf von oben aufs große Bild schaut, dann war das ja wirklich, du bist dann wahrscheinlich Mitte 40 gewesen, ungefähr, zum ersten Mal, dass du so richtig gemerkt hast, oh, es läuft doch nicht alles so.
Es läuft doch nicht Schicksal, alles meins so,
komplett
ne?
Komplett gut mit mir und hier, ne?
So. Genau. Ups. Also ich hatte mich überschätzt, mir fehlten schlicht und einfach die Führungskompetenzen für so eine derartig komplexe Situation, ja. Mhm. Wenn man sieht, die Gründer haben alle verkauft, weil sie natürlich auch Cash machen wollten, aber eigentlich will niemand so richtig in so einer Konstellation wirklich ein Unternehmen machen, weil jeder will sein Baby weiterpflegen. Die ganzen Dynamiken habe ich völlig unterschätzt. Es war andererseits wieder spannend, das zu erleben, weil ich eigentlich wirklich gern mit Gründern arbeite und auch diese Energie schätze. Ich habe da sehr viel verstanden, aber dafür war ich nicht die Richtige. Und es hat mir vor allem auch was gezeigt, dass dieses höher, schöner, weiter eigentlich nicht mein Weg ist. Ja, also dieses, der nächste Job muss mir noch mehr Geld bringen, der muss noch mehr Leute unter mir haben, ist für mich der falsche Weg. Ja, dort, wo ich wirksam werde, ist darin, Menschen zu entwickeln. Ja, und in so einem Unternehmen ist man dann halt prima, vor allem in so einer absoluten Holding-Rolle, ja, bist du halt nur noch Strukturentwickler und, und nicht mehr der Menschenentwickler. Und das ist einfach nicht mein Job, da gehörte ich nicht hin. Ja. Ja. Und insofern war das auch sehr, sehr heilsam und sozusagen mit Affiliate konnte ich dann direkt anschließen, nicht Affiliate, mit Adventure habe ich dann schon im Herbst, ich war noch da, es war aber klar, dass ich rausgehe, ich habe ab im Sommer, ich bin da auch wieder in einem Sommer eingestiegen, genau, ich bin im Juli eingestiegen, habe dann ein Jahr später mit Adventure angefangen zu sprechen, ich kannte Christian und Philipp Herrmann aus früheren Beratungszeiten. Wollte den Philipp Herrmann eigentlich auch mal zu Solon holen. Nicht geklappt offensichtlich. Und hatten dann ganz tolle Gespräche, auch mit dem Philipp Depuré. Und habe mir damals dann wirklich Zeit genommen, diesen Job zu definieren. Also wir haben wirklich 2 Monate darüber unterhalten, was heißt die CEO-Rolle, die ja wirklich auch spannend ist, sozusagen die erste externe Managerin reinzuholen. Was heißt das? Was steht dahinter? Wie mache ich das Onboarding? Wir haben Onboarding echt Zeit gelassen, die Leute kennenzulernen. Mhm. Ja, und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ihr habt da 2 Jahre lang... Ich meine, das war jetzt wieder so ein nächstes Level-Startup, Turbulenzphase, ja, massives Wachstum hinter sich, quasi ungesteuert auf 200 Leute angewachsen, wenig Strukturen, Controlling und sowas, alles nicht Existenz. Und da konnte ich so mein Systemdenken voll einbringen, da die Strukturen aufbauen. Ja. Aber, glaube ich, auch viel an der Kultur gearbeitet, viel mit den Gründern gearbeitet, was wirklich eine tolle Zeit war. Und auch spannend, weil als ich kam, das wusste ich noch gar nicht, waren die Gründer schon mitten im Verkaufsprozess an EY. Hast du ja vorhin auch erwähnt. Und im Herbst, ich war dann ein Dreivierteljahr, wurde dann eben der Verkauf geschlossen. Ich habe dann noch ein Jahr sozusagen das mitbegleitet, dieses Anbinden an EY ist ja nicht integriert, zum Glück. Ja, das ist auch gut für Adventure, weil die Kulturen sehr unterschiedlich sind, aber eben so HR anbinden, SAP einführen oder wie auch immer das Ding dort hieß, waren auch nochmal Erfahrungen, aber für mich war dann auch klar, dass diese Rolle, dass vieles von dem, was ich machte, letztlich auch dann Richtung EY wanderte. Und parallel zu der Zeit habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, systemisches Coaching. Und da entwickelte sich so langsam dann die Idee, meinen Pfad zu ändern, radikal zu ändern, nämlich auf das Gründercoaching zu gehen und die Entwicklung, ja, all diese Erfahrungen, die ich hatte mit skalierenden Unternehmen, mit Gründern, mit Leadership, die zu bündeln in was Neues.
War das einfach so eine logische Konsequenz oder war das auch irgendwie wieder so dieses Schicksal, das dir aber diesmal in Form von ja, sag ich mal, eher Enttäuschungen da den Weg gewiesen hat. Also zum einen bei Pia eher so nach dem Motto, ja, wie du es nanntest, also ein bisschen Grenzen aufgezeigt und auch so, ne, hier Private Equity und das ist, ne, mir geht das nicht um Wachstum nur, mir geht es mehr um den Menschen. Und bei Adventure schon vermutlich auch eine gewisse Enttäuschung, dass halt dahingehend, ne, dass sich also letztendlich gewisse Weise fremdbestimmt der Plan dann irgendwie geändert hat. Ne? Also wo du dann halt, ja, es halt nicht in der Hand hattest, was dann da passiert und du nicht irgendwo da, ich meine, Adventure, das war zu der Zeit eine spannende Truppe.
Unglaublich so, ja, spannend, tolle Leute, super, fantastisch.
Super Dynamik da drin und alles. Und aber klar, natürlich habe ich ja selber auch teilweise schmerzlich am eigenen Leib dann gespürt, wenn da so ein Großer kommt, dann werden halt Entscheidungen getroffen und ja, es ist nicht mehr so, ja, du hast nicht mehr so viel in der Hand.
Nee, du hast nicht mehr so viel in der Hand und ich war natürlich genau als CEO genau an dieser Schnittstelle, wo die Themen alle relevant waren und plötzlich so, ja, Walross-Themen auf diesen schnittigen Delfin geschmissen wurden, ja. Und ich meine, diese SAP-Einführung und absurd, dann die Compliance-Themen, du erinnerst dich noch, also Prozesse, die made in hell, ja. Und auch ehrlich gesagt, natürlich eine ganz andere Haltung gegenüber Mitarbeitern, als wir das bei Adventure gelebt haben. Ja, das ist ja eine sehr menschenzentrierte Kultur, wo es um die Kreativität geht, wo Menschen sich sehr früh entwickeln und das kontrastiert mit diesem am Ende doch Wirtschaftsprüfer Moloch. Das war nicht meine Welt. Ja. Enttäuschung würde ich sagen, das war dann auch okay. Also
okay. Aber das war zumindest, du bist dann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so und jetzt will ich selber machen. Jetzt will ich nicht mehr irgendwie nochmal in eine CEO-Rolle rein bei einem großen Tech oder in eine Beratung oder ja, du hast irgendwann mal gesagt, so, wie war dieser Prozess? Ich meine, letztendlich warst du Managerin, ja, aber warst du immer angestellt?
Ich war immer angestellt, ja. Also ich bin vom CEO zum Gründer geworden, sozusagen.
Ja, vom CEO, genau, andersrum. Andersrum, ja. So, Teaser, was kommt da? Nein, aber okay, das ist spannend. Was war da? Nehmen wir uns mal mit in diesen Gedanken. Du hast die Coaching-Ausbildung gemacht, okay, schon mit der Motivation dann irgendwie dich selbstständig zu machen als Coach oder was waren da für Überlegungen?
Das war noch offen, aber es kam immer mehr dieses Gefühl, wie gesagt, ich arbeite wahnsinnig gern mit Gründern. Ich erlebe aber, wie viele dann auch, ich meine, das steht ja auch immer hinter so einem Verkauf an Corporate, wo ich das Gefühl habe, die hören ihren Weg auf, bevor sie das Unternehmen wirklich bis zur vollen Blüte gebracht haben. Ja? Also dieses, ich bin halt nur Gründer, CEO kann ich nicht. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, man kann das lernen. Ich habe das ja auch gelernt. Mhm. Ja? Und, ja, also dieses Bild und das Nachhaltige schaffen. Also mehr sozusagen, wie bringe ich Gründer dahin, alles zu lernen, damit sie wirklich nachhaltig ihre Unternehmen skalieren können. Ja, das spielte für mich immer eine Rolle. Also ich war gut, zu viele Seitengeschichten, ja. Und es war mehr, dass die Idee, das, was ich mache, was eine Rolle spielt. Ich habe dann auch tatsächlich ein bisschen geguckt, gibt es irgendwelche Beratungen oder Coaching-Gruppen, wo ich mich andocken kann. Ich merkte aber dann, dass die Idee immer klarer wurde, was ich machen will, ja, wie ich arbeiten will. Und es wäre mir dann einfach wahnsinnig, ja, und dann kommt die Selbstbestimmtheit, der Freiheitsdrang. Es wäre wahnsinnig schwer gefallen, mich irgendwo einzuordnen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mit dem Konstrukt arbeiten. Ja? Ja. Und also es hat sich dann immer mehr rausgeschält und es war echt ganz lustig, sozusagen im Anfang Februar ausgeschrieben bei Adventure und ich hatte im Januar war ich dann, da war ich immer noch so am Gespräche führen, auch gucken, was machst du selber oder nicht, so. Und da war ich auf dem Weg zum Lunchtermin und ich steige aus der U-Bahn, aus der Straßenbahn aus und plötzlich steht der Name meines Unternehmens vor meinen Augen. Volate. Volate kommt, also meine Kinder lernen Latein, heißt fliegt, also Befehlsform fliegt. Ja. Ja. Und das war der Moment, wo ich so, hey Dorothea, du machst das alleine. also du fängst jetzt erstmal allein an, du willst ein Unternehmen draus bauen, aber du musst es machen. Du kannst dich nur irgendwo andocken. Ja?
Crazy.
Das war, also es war crazy. So ein Markt, das heißt, ich weiß genau, wo ich stand in Schwabing, ja, plötzlich so poff.
Das war ein Werbeplakat oder was, wo stand wohl?
Gar nicht, also, es war das, einfach plötzlich da.
Ach, das war in deinem Geist?
In meinem Geist.
Ach so, das stand nicht.
Ach so. Das stand einfach wirklich im Geiste vor den Augen.
Okay. Verstehe. Ja, Wahnsinn. Also eine Eingebung. Eine
echte Eingebung. Und das war so, ja, da war der Prozess zu Ende gegärt. Ja. Und dann bin ich raus und habe dann angefangen vorzubereiten, Konzept weiterzuentwickeln und habe Volate gegründet. Also, das heißt gegründet.
Wahnsinn. Ja. Volate gegründet. Und da machst du im Endeffekt genau das, was du ja letztendlich, oder wofür du als Externer in der letzten Berufsstation geholt wurdest, aber sagst, nee, Moment mal, du als Gründer, du musst nicht zwingend einen externen, ab einem gewissen Punkt einen externen CEO, Führungskraft holen, sondern du kannst dich auch vom Gründer zum CEO entwickeln. Und hast aber auch gesehen, dass es zwei unterschiedliche Rollen sind, ne? Also, oder dass es nicht einfach kein natürlicher Prozess ist bei den allermeisten, sondern dass es halt irgendwie schon eine grüne Rolle gibt und eine CEO-Rolle.
Total. Also, ich meine, ja. Der Gründer ist ein Macher, ja? Ich sag mal ganz einfach, sagt, ein Gründer will ein Produkt auf die Straße bringen. Und die Wirksamkeit zieht ja daraus, dass er selber anfasst. Ja? Mhm. So. Und dieses Hands-on ist ja auch in ganz vielen gründergeführten Unternehmen totaler Wert. Mhm. Ja? Also es muss alles Hands-on sein. So, der CEO ist ein Leader. Ja? Mhm. Der ist verantwortlich für die Leute, die verantwortlich dafür sind, dass der Job gemacht wird. Ja, ein Leader zieht seine Wirksamkeit, und das ist tatsächlich das, was die Gründer am meisten lernen müssen, diese Verschiebung, ja, zieht die Wirksamkeit daraus, dass er Strukturen schafft und Menschen anleitet, über sich hinauszuwachsen und damit Momentum aufnimmt. Und dieser Mindshift-Wechsel ist eigentlich das Wichtigste an der Transition vom Gründer zum CEO. Ja, zu verstehen, es ist okay, wenn ich es nicht mehr selber mache, ich bin trotzdem wirksam, auch wenn andere es für mich tun. Ja, das Loslassen lernen, Verantwortung übergeben, das ist eigentlich die Quintessenz. Das klingt jetzt so einfach, ist aber in der Tat eben nicht so einfach. Also muss man sehr bewusst machen, muss man sich wirklich gut reinfühlen, ist aber machbar. Ja, also wenn man da bist du bei dem, was du vorhin schon sagtest, es fängt an mit leading myself. Ja, verstehe dich, was dich antreibt. Ja, lerne eben die Komfortzone. Ich mache alles selber, auch wenn ich es mit einem großen Team selber mache, aber trotzdem ist es gewiss. Lerne die zu verlassen und gehe sozusagen in das neue Feld. Ich übergebe Verantwortung und ich lasse los und ich baue Vertrauen auf. Das ist die Quintessenz dieses Weges.
Ja. Ja, und das kann ich mir vorstellen, dass es definitiv, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, dass es definitiv nicht einfach nur, sag ich mal, technische Themen sind. Lerne irgendwie zu delegieren, ja, lerne irgendwie Aufgaben zu verteilen, lerne irgendwie Systeme einzuführen, sondern allen voran mit mir als Mensch zu tun hat, wie du einfach vorher gesagt hast, wie nehme ich mich in meiner Selbstwirksamkeit wahr? Woraus ziehe ich letztendlich Befriedigung? Ne? So, wenn ich der Gründer und der Macher bin und der ne, mit beiden Beinen im Schlamm steht und die Hände reinsteckt und macht und schraubt und an jedem Rad dreht und da wieder in den Maschinenraum geht und hoch auf den Ausguck und everywhere ist, ja, und hier und da, dann fühle ich mich lebendig, wirksam, ich bin voll mit drin, ja, und das zahlt ja auf mein Belohnungssystem ein, das zahlt ja auf meine Zufriedenheit ein. Ja, so, und jetzt heißt es ja ganz für mich persönlich, ne, so fühle ich mich wohl, so kriege ich Anerkennung, so habe ich mein Selbstwert letztendlich irgendwo ein Stück auch dran festgemacht. Und jetzt muss ich irgendwie dann System wechseln, auch im Inneren. Und sagen, Moment mal, jetzt muss ich plötzlich irgendwie mich mit ganz anderen Maßstäben messen, jetzt muss ich aus anderen Tätigkeiten Befriedigung ziehen.
Ja, ja. Und das ist eben, du hast es sehr schön beschrieben. Ja, es ist, ich fasse es mal knapp. Es ist nicht nur Toolset. Ja, ich lerne jetzt irgendwelche Führungsinstrumente oder Konzepte, sondern es ist auch Mindset. Ja, Das Toolset funktioniert nur, wenn du diesen Mindset-Shift machst von ich muss am Ende die Kontrolle bewahren, das selber machen, hinzu ich darf vertrauen und ich bin auch in gewisser Art und Weise verletzlich und krieg damit aber am Ende sehr viel mehr Momentum aus dem ganzen Team raus. Ja? Und insofern ist auch die Art und Weise, wie wir jetzt bei Volate arbeiten, immer beides. Es ist ein Arbeiten, einfach handfeste Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, weil die helfen natürlich auch, das Mindset zu üben. Also da gibt es auch eine, das ist so ein, sind schwingende Kreise, ja. Also wenn du mal gelernt hast, wie du Feedback gibst und das konsequent einsetzt, dann wirst du merken, dass es immer leichter fällt. Dann fällt es aber auch leichter, das Mindset mitzuziehen. Ja? Aber im Coaching ist es tatsächlich und in den Teamarbeiten dieses auf beiden Baustellen arbeiten, ja. Das Mindset eines Growth Leaders zu entwickeln, eine Vision zu entwickeln, starken Rückenresilienz, offenes Herz, Empathie, diese Lernwilligkeit und das kombiniert mit dem Werkzeug. Ja? Und das beides zusammen funktioniert extrem gut. Ja. Und es ist auch ganz toll zu sehen, jetzt in der Arbeit, ich arbeite mit mehreren Coachen inzwischen zusammen, dass wir Coaches haben, die meinten, sie können nicht führen, ja, und die in dieser Kombination tatsächlich lernen und einen neuen Zugang kriegen und die dann auch diese Erleichterung spüren, wow, ich bin jetzt ja viel wirksamer, ja, ich spüre die Energie, die aus dem Team zurückkommt, ich muss nicht nur Energie reingeben, sondern es kommt was zurück, ich kann hier jetzt wirklich Großes erreichen und so eine Leichtigkeit reinbringen und das ist ganz fantastisch, ja.
Ja, das ist super spannend und ich darf das jetzt, dafür ist es an der Stelle auch erwähnen. Du stehst jetzt kurz vor der Veröffentlichung, also wir nehmen diesen Podcast am 16. März 2021 auf, in ganz wenigen Tagen, also ich glaube nächste Woche, Anfang nächster Woche, kommt dein Buch raus, genau zu diesem Thema. Das wird heißen Vom Gründer zum CEO und adressiert genau diese Zielgruppe. Ja, ich hatte das Glück, schon so einen kleinen Sneak Peek, einen kleinen Blick reinwerfen zu können. Und ja, muss sagen, ich bin tatsächlich begeistert. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen, bin ich ganz ehrlich, ja, obwohl ich dich kenne. Aber das ist wirklich ein richtig großartiges Buch geworden. Das hat mich jetzt als Gründer, mehrfachen Gründer, der aber immer auch mit seinen 37 Jahren noch sagen würde, dass er noch nicht in der Rolle des CEOs ist oder auch war oder angekommen ist, auch wenn er es hätte schon ab und zu sein sollen, definitiv absolut abgeholt hat. Und ich freue mich wirklich, wenn das Ganze dann auch mal physisch da ist und auf meinem Tisch liegt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen deine Motivation, dieses Buch zu machen. Abseits davon, dass es natürlich dein Fachwissen gut in den Markt trägt, ja, wollen wir auch keinen Hehl draus machen, ist immer gut, ein Buch zu schreiben. Aber was war so deine Motivation und gib uns vielleicht so einen ganz kleinen Abriss, wer genau soll es lesen, was kommt so ein bisschen drin vor, mach uns ein bisschen Lust.
Also vielleicht mal mit dem kurz anfangen, also ich hatte seit Anbeginn der Gründung vor, ein Buch zu schreiben, ganz einfach, ich bin Introvert, massiv, kommt jetzt wahrscheinlich nicht so rüber, aber so dieses irgendwie Kaltakquise ist echt schwierig für mich und mir war klar sozusagen, ich muss mein Netz anderweitig auswerfen, also viel Content liefern und dann gucken, was kommt. Zumal es natürlich auch so ist, dass der Moment, wo ein Gründer sagt, ich brauche jetzt dieses Coaching, ist ein Moment des Schmerzes, ja, in vielen Fällen. Also die meisten meiner Kunden haben schon eine ganze Weile aufgebaut und irgendwann gemerkt, dass es nicht weitergeht, dass sie mit ihrer Führungskompetenz am Anschlag sind. Und das ist sehr schmerzvoll, sich zuzugeben, ich kriege das nicht hin. Ja? Und diesen Moment, im Prinzip muss ich da sein und präsent sein im Markt, wenn dieser Moment eintritt, damit die Leute mich dann sehen. Ich kann nicht hingehen und sagen, hier, brauchst du das. Ja? So, also einerseits Marketing-Aspekt, andererseits auch dieses, ich habe ja selber erfahren, dass es zu diesen Führungsthemen nichts gibt. Also es gibt unendlich viel Führungsliteratur. Ja? Ja. Aber entweder ist das sehr, sehr wissenschaftlich verquast, vor allem so die deutsch-schweizer Führungsliteratur, mühselig, ja? Immer so ein bisschen esoterisch, oder ist so das amerikanische sehr anekdotenhaft. Ja? Und was mir fehlte, Und was ich gerne selber gehabt hätte, ist wirklich so ein Buch, was dir sagt, okay, folgende Felder musst du lernen, das sind die Instrumente, so funktionieren sie. Schritt 1, 2, 3. Und wo man nachgucken kann, was eher ein Handbuch ist, also vom Gründer zum CEO ist eher als Handbuch gedacht, mit Checklisten, mit Instrumenten, mit Selbstreflexionsfragen, aber auch mit Stories von Gründern, die diesen Weg gegangen sind. Gleich wenn mal tiefer rein. So, also das, dieses Wissen weitergeben und auch zu wissen, hey, dieses Coaching kann sich nicht jeder leisten und die beste Möglichkeit, mein Wissen jetzt zu skalieren, ist über so ein Buch. Ja, das kann man in beliebigen Tausenden publizieren, das kann jeder lesen. Dann kommt das Wissen schon mal und diese Haltung von Growth Leadership kommt in den Markt. Also das ist das, was mich getrieben hat. Warum ich es dann gemacht habe oder warum ich es jetzt gemacht habe, da sage ich immer, ich bin der totale Corona-Gewinner. Ich habe das gestartet am 18. März letzten Jahres, wie 5 Tage nach Shutdown. Und weil ich festgestellt habe, dass meine damaligen Coaching-Kunden echt nicht den Kopf frei hatten. Ja, die haben nicht über Coaching nachgedacht, sondern über Kurzarbeit. Ja. Und dachte ich, super, dann fängst du das an und wie dann Struktur an die Wand gemalt und losgeschrieben. So. Und Struktur stand auch relativ schnell. Was sind die Bereiche in dem Buch? Sind 6 Kapitel. Das erste Kapitel ist die Frage, Gründer oder CEO, entscheide dich jetzt. Ich glaube einfach, es ist, ja, haben wir ja schon gehabt, Gründer und CEO sind 2 unterschiedliche Rollen. Ein Gründer ist immer eine Person, ein CEO ist eine Institution. Du musst anders arbeiten, dein Mindset muss sich entwickeln. Ich glaube, ihr habt das Mindset sich entwickeln können. Ja. Aber es ist eben eine Transformation. Es ist eine persönliche Transformation. Und ich halte es für total wichtig, diese Entscheidung sehr bewusst zu treffen. Ja? Also wirklich zu sagen, was macht die Rolle aus? Was für Vorteile hat sie auch? Also tatsächlich lohnt es sich, den Weg zu gehen, denn Gründer-CEO-geführte Unternehmen sind bedeutend erfolgreicher als Manager-geführte CEOs, auch wenn ich das bisher war. Muss man es zugeben. Ja. Und es kann eine sehr befriedigende persönliche Transformation sein, eben wirklich bis zum Ende zu gehen und dann auch das Beste rauszuholen. Also das ist so, das erste Kapitel geht um diese Entscheidung und was heißt Growth Leadership, wie sieht ein Lebenszyklus aus vom Unternehmen, wann brauchst du welche Führungsskills? Ich glaube, das ist sozusagen so einmal die Basis. Und
Glaubst du, es kann wirklich jeder ist dazu geeignet, vom Gründer zum CEO zu werden? Oder gibt's da auch, sage ich mal, welche, die sich ehrlich machen können und sollten und sagen, okay, ist es einfach absolut nicht meins und ist auch okay und ist dann auch erkennen und halt rechtzeitig jemanden rein?
Ja, also ich finde es völlig okay. Ich sage, es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Es ist genauso fair zu sagen, ich will einfach in diesem Gründer-Mindset bleiben. Das ist das, wo ich mich wohlfühle. Ja, ich mache lieber Serial Founder oder was auch immer, wo ich investiere. Ja. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, es ist möglich, das zu lernen. Ja, also es geht nicht darum, dass du es nicht lernen kannst und deshalb den Weg nicht gehst, sondern du musst einfach bewusst entscheiden, ist diese Rolle des CEO, der da Strukturen baut, der was Build to Stay macht, ja, und wirklich eine große Vision bis zum Ende bringen will, ja, der eben lernt, seine Wirksamkeit in der Delegation zu finden, ja, der gerne Strukturen, Organisationen aufbaut. Also die Frage muss man stellen, habe ich heute auch gerade einen ersten LinkedIn-Post raus, ja, Zeichen, die zeigen, dass du das CEO für dich gut sein kann. Ja, es ist nicht für jeden gut. Ja, aber denjenigen, die, also diese Entscheidung bewusst zu treffen, sich zu überlegen, ja, ist das was für mich und sich dann frühzeitig vorzubereiten, das möchte ich einfach ermutigen. Ja, macht es zu einer bewussten Entscheidung, schlittert da nicht rein.
Super. Und das ist auch sozusagen Kapitel 1. Erstmal entscheide bewusst, so fangen wir an und dann entscheidet sich sozusagen, ob ich den Rest vom Buch, wie ich den Rest vom Buch lese.
Exakt, genau. Und dann geht es in die Führung rein und dann sage ich immer, mein Symbol ist ja der Adler, weil er Warum nehme ich einen Adler als Symbol? Das ist ja auch mein Logo. Für mich ist der Adler eigentlich das perfekte Zeichen, Sinnbild für einen CEO. Weil was beim Adler ja so magisch ist, diese Fähigkeit, mit wenig Energie auf der Thermik immer höher zu fliegen. Ja, und der hat ein extrem feines Gefühl dafür, wo Thermikschwingungen sind, dann wechselt er sozusagen die Bahn, ja, wie so ein CEO, der sehen muss, was tut sich im Markt, dann wieder einen Impuls geben, aber im Prinzip geht der mit großer Leichtigkeit immer höher und höher und hat gleichzeitig den maximalen Fokus. Ich meine, wenn der unten eine Maus sieht, dann ist der genauso schnell wieder unten, ja, und diese Kombination, diese wahnsinnige Kraft, das finde ich einfach ein tolles Symbol für das, was gute CEOs sein können für ihre Unternehmen. So, und mit diesem Bild sage ich immer sozusagen, wenn man jetzt einen Adler vor Augen hat, der Rumpf ist der Kern, das ist das Leading Myself, also werde dir bewusst, ist ja auch ganz viel, was in deinem Buch, was ja auch wirklich toll ist, eine Rolle spielt, ja. Verstehe, was deine eigene Vision ist, was dein Lebensvision ist, was sind deine Motive und Werte. Was sind deine limitierenden Glaubenssätze, wo du über dich selber stolperst? Was sind deine Schärken und was sind die Schattenseiten davon? Also damit setzt sich das ganz viel auseinander. Also was bin ich eigentlich? Und dann hat der Adler ja zwei Flügel, sozusagen der linke Flügel, sagen wir mal, ist der direkten Führung. Da geht es einerseits, das ist dann das dritte Kapitel, um Menschenführung, also 1:1. Wie baue ich Vertrauen auf zu Teammitglied, auch zu meinen Direct Reports, natürlich genauso auch zu Mitgliedern im Führungsteam. Wie übergebe ich Verantwortung, sodass sie beim anderen bleibt? Wie gebe ich Feedback? Wie mache ich Coaching Leadership? Das ist das Themenfeld. Und das zweite in der direkten Führung ist High Performance Leadership Team, weil das ein Thema ist, gerade wenn die Gründer so aus der ersten Durchstartephase rauskommen, kommen oft externe, so wie ich, dazu. Ja? Und dann geht es darum, aus dieser Gründertruppe, die ja sehr natural zusammenarbeitet, wirklich sehr bewusst ein High-Performance-Team zu formen. Auch etwas, was ganz viele Gründerteams nicht bewusst genug machen. Ja? Und dort geht es darum, letztlich von Kick-Off über, wie können Meetingstrukturen aussehen, wie entsteht so ein High-Performance-Team, wie macht ihr Leadership-Retours, also wie lernt ihr auch zusammen besser zu werden. Das ist das Thema direkte Führung. Die anderen zwei Kapitel, dann sozusagen der rechte Flügel, ist dann das Thema Institutionalisierung des CEO. Einerseits über, wie entwickelst du den Mission und Vision fürs Unternehmen, der große Traum. Ja? Weil das, gerade wenn, je weiter der Gründer oder die Gründer entfernt sind vom Team, wenn das Team wächst, umso wichtiger ist es, dass es eine sichtbaren großen Traum, eine sichtbare Vision gibt, die alle verstehen, die Energie gibt. Wie gesagt, ich hatte das bei Affiliate erlebt. Wenn das fehlt, dann fehlt einfach die Energiequelle. Ja?
Und das haben wir Deutschen, wenn ich da schön anhalten darf, da haben wir Deutschen ja absoluten Nachholbedarf. Da sind wir echt schlecht, muss man ja grundsätzlich sagen, wenn man das jetzt vergleicht, also mit den Amerikanern. Ne? Also man hat ja einen Elon Musk, man kann halten von ihm, was man will, aber das hat er ja in die Perfektion verstanden. Dann SpaceX, zu sagen, was ist der große Traum? Also, wir wollen auf dem Mars leben, ja. Großer Traum, große Vision. Da können sich Leute dahinter versammeln, können sagen, ja, da wollen wir ein Teil davon sein, irgendwie einen Schritt dahin getan zu haben. Ja, und wir Deutschen, weiß ich nicht, wir wollen halt irgendwie nochmal 2,5 Liter oder 0,2 Liter Sprit reduzieren oder den Diesel noch.
Ja, das und auch, ich habe das ja ganz oft mit den Gründern, dieses Gespräch, brauche ich eine Vision? Ja. Vision ist nicht für den Gründer, die Vision ist fürs Team. Ja. Und es gibt kein Team, und bei Adventure war das damals genauso, die es nicht sagt, ab einer bestimmten Größenordnung, wir brauchen eine Vision, uns fehlt die Orientierung, wir sehen dich nicht mehr als Gründer, wir haben nicht mehr in Kontakt, also musst du das bitteschön, ja, das ist Selbstinstitutionalisierung, mach den Transparenz, lass uns mitentwickeln. Tatsächlich ist das auch spannend. Ich habe gerade 2 Coaches, die tatsächlich auf dem Weg, ihrem Leadership-Weg, ihre eigene Vision verloren haben. Und das ist total krass zu sehen, wie dann auch die Energie aus dem Unternehmen rausgeht. Und was man findet in diesem Kapitel Großer Traum, ist eine Methodik, mit der man sehr schnell eine Vision und eine Mission entwickeln kann. Und gerade bei diesen 2 Kunden ist es momentan ein Traum zu entwickeln. Ich habe mit denen jeweils in Summe 2 Tage gearbeitet. Die haben wieder sozusagen Zugang zu ihrem großen Traum gefunden und plötzlich entwickeln die eine Energie und da kommen ganz eigenständige Geschäftsmodelle raus. Das ist einfach der Hammer. Das ist großartig. Mhm. Ja. Und das hilft eben auch dem Gründer ab einer bestimmten Stelle auch wieder sich selbst zu energisen. Ja? Und das letzte Kapitel ist dann Wachstumskultur. Das ist das Spannende dort. Startups haben eigentlich eine ganz tolle Wachstumskultur in den ersten Phasen. Die verschwimmt dann so ein bisschen, so in den, sagen, in den Turbulenzen geht die unter. Ja, wenn man dann irgendwie Hauptsache fertig macht, dann geht die Kultur flöten. Und bei Wachstumskultur geht es eigentlich darum, dass man das auch wieder reaktiviert, was sagen, der Gründerspirit war, aber das eben dann in der Kultur institutionalisiert. Und da habe ich ein Framework erarbeitet mit 8 Tugenden, weil die Werte sind ja für jedes Unternehmen unterschiedlich, aber es gibt 8 Tugenden, die ein Unternehmen, die gut ins Wachstum gehen, angefangen von Respekt und Wertschätzung, tiefen Verbundenheit im Team, fokussierte Disziplin, will jetzt nicht durch alle durchgehen, aber es ist, ist ein Framework, mit dem man halt gucken kann, wo stehen wir als Unternehmen in der Kultur und wo zu den verschiedenen Tugenden auch sehr genau beschrieben ist, wie kannst du das, wie kannst du diese Tugend wiederherstellen, ja, wie kannst du die reaktivieren und auch da Riesenimpact nicht nur fürs Team, sondern letztlich auch für die Kunden, weil Kunden kaufen auch Kultur. Ja, wir kaufen bei tollen Unternehmen wie Patagonia so, weil die eine tolle Kultur haben, weil wir da Teil sein wollen. Ja, und insofern ist auch Kultur wiederum nicht nur Energiebringer fürs Team, sondern auch fürs Unternehmen als Ganzes. Ja, und so, das ist sozusagen einmal sozusagen in der Nutshell alle Gebiete der Führung, die hoffentlich dann Gründer dahin bringen, zum CEO zu werden und ihre Teams und ihre Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Das ist mein Traum. Ihre
Mission richtig auf die Straße zu bringen und eben, ja, also Impact-Gründer. Ne? Das sind mit Sicherheit, ja, also ist ja ein ganz großes Anliegen irgendwo auch, dass ich ans Unternehmertum habe und wofür ich angetreten bin, einfach auch mit dem, was man tut, unternehmerisch wirklich einen Impact haben zu wollen und nicht klassisch, sage ich jetzt mal, wie die Startup-Szene in einer gewissen Weise auch so ein bisschen verschrien ist, ne, halt irgendwie so schnell wie möglich zum Exit zu treiben und dann mit den Millionen im besten Fall auf dem Bankkonto was auch immer zu machen, ja, sondern wirklich halt ein Unternehmen aufzubauen, das einen Warum hat, ja, wie Simon Sinek es sagen würde, und das wirklich auch, ja, als Ziel von einem Gründer, ein Unternehmen zu bauen, ein System zu bauen, selber da reinzuwachsen, das dann auch funktionieren kann und auch irgendwann, und das ist ja, ne, ich habe viel mit Mittelstand zu tun, das du auch kennst, das ist ja letztendlich die Aufgabe des Unternehmers, ja, die Nachfolge zu regeln und die sauber dann irgendwann zu regeln, weil irgendwann selbst, ja, den eifrigsten CEO oder Gründer-CEO, dem kommt dann der zeitliche Aspekt irgendwann mal. Und dann muss es in irgendeiner Weise aber im optimalen Fall
entdecken. Ja, deshalb ist diese Institutionalisierung auch so wichtig. Also ich auch wirklich bewusst machen, ich muss dafür sorgen, dass ich mich letztlich auch überflüssig mache und, ich sag mal, positiv formuliert, die echte unternehmerische Freiheit gewinne. Und ich finde es sehr schön, was du gerade gesagt hast, bringt mich nochmal, für das Buch habe ich Interviews geführt mit Growth-Leadern und Investoren, die nachhaltig, also die in nachhaltig wachsende Unternehmen investieren. Florian Heinemann, Christoph Braun von Acton auf der CEO-Seite, Christoph Behn, Philipp Westermeier von OMR, den Gero Decker, Tim Schumacher, meinen alten Co-CEO auf der Selo-Seite. Ja. Ja. Waren ganz tolle Gespräche, wo es halt darum ging, wie haben die das gemacht? Ja, und wie haben die diese Reise erlebt? Und da war zu diesem Thema Build to Sell versus Build to Stay sehr schönes Gesprächsteil mit dem Philipp Westermeier. Der hat ja zweimal gegründet, um zu verkaufen. Er sagte, ja, da habe ich halt meinen Job gemacht. Ja, und es war klar, dass wir dann irgendwann rausgehen. Und ja, das war halt irgendwie, war halt okay. Ja? Haben auch Geld gemacht. Das war damals die Stimmung, also StudiVZ-Zeiten. Ja. Und jetzt baute er mit OMR etwas, was wirklich auch so ganz in seinem Innersten ist. Ja, ich meine, wir sehen ihn ja in seinem Podcast. Und wo er sagt, jetzt baue ich ein Unternehmen für Generationen. Ja, ich baue hier eine Unternehmerfamilie auf. Und es, ja, es ist was anderes. Und es ist schön, das zu erleben. Zitat findet man auch im Buch. Und das ist eigentlich so genau das, wo ich Gründern hinhelfen möchte. Ja, und das ist so, auch Fritz Trott hat das von Zenjob auch so gesagt. Er hat mehrfach gegründet, wo nicht sein Spirit hintersteht. Und jetzt sagt er, hey, das Zenjob, das ist genau das, was ich machen will. da bin ich drin. Und das bringt dich natürlich auch durch diese ganzen schweren Zeiten, die du als Kunde auch hast. Ja, du kriegst einfach eine andere Energie, wenn du deiner Mission folgst. Und da finde ich es auch so schön, mit dir zu sprechen. Ja, du hilfst ja vielen, erstmal den Schritt in die Gründung reinzumachen. Ich dock da irgendwie an und glaube, das sollte unsere Mission sein, Gründern zu helfen, diese Reise zu machen und für Deutschland, für Europa großartige Unternehmen zu bauen, wo viele Menschen gerne gut arbeiten, bei denen viele Kunden gerne super Produkte kaufen. Ich glaube, dann haben wir unseren Job richtig gut gemacht.
Definitiv. Das glaube ich tatsächlich auch. Und das Schöne ist ja wirklich, dass das so ein bisschen das, was du machst und auch die Geschichten, die du erzählst und auch in deinem Buch, so meine Arbeit oder mein Ansatz tatsächlich schönerweise auch ein bisschen bestätigen, weil du mit Menschen gesprochen hast und sprichst, die finanziell unabhängig sind, die erfolgreich waren, die schon ihre Exits hatten, ja, und jetzt aber irgendwie nicht sagen, okay, ich gehe jetzt nur irgendwie gucken, wie ich mein Geld vermehren kann und ich bilde den nächsten Exit-Case, sondern auf den Trichter gekommen sind, zu sagen, nee, Moment, ich will da jetzt was bauen, wo ich vollkommen komplett drin steck, ne? dass ich bin, wo ich identifiziert bin, wo meine Mission drin ist, und ich baue das nicht, klar will ich Geld verdienen, ich bin Unternehmer und ich muss Geld verdienen, aber das steht nicht ganz vorne. Nee. Ganz vorne steht im Endeffekt der Kurs, ja, und das, was ich damit erreichen will und was es mit mir als Menschen macht. Ja, ich meine, es gibt viele erfolgreiche Unternehmer. Ich bin dann happy, wenn es erfolgreiche und glückliche Unternehmer gibt, ja, und ähnlich bist du wahrscheinlich auch so sehen, ja. Mensch, und das ist super spannend. Also, Buch, wir verlinken es in den Shownotes, kann man jetzt auch schon vorbestellen. Folge kommt. Wenn ihr das hört, ist der 21.03.2021. Ja, dann ist das Buch sogar schon draußen. Dann erscheint jetzt, wann genau?
Es wird ab morgen ausgeliefert.
Schon ab morgen ausgeliefert? Ja, wow. Also dann könnt ihr schon bestellen, ja, und müsst gar nicht mehr warten. Wir verlinken das definitiv. Dorothea, ich will von dir noch zwei, drei Dinge wissen, bevor ich dich aus diesem super spannenden Gespräch entlasse. Zum einen interessiert es mich, wie du dein Leben organisierst. Wir haben jetzt gehört, du hast drei Kinder, du hast eine Familie, du hast einen Mann, die wollen alle Aufmerksamkeit, du hast spannende Jobs, du gibst Gas, du schreibst Bücher, viele, viele Themen. Wie schaffst du das alles?
Also mein Geheimnis, mein Tag hat 36 Stunden.
Es gibt auch bei, und wie auch
es gibt
auch
diesen 36 Zeitwechsler bei Harry Potter, den hätte ich mir immer gewünscht, den hat die Hermine mal gehabt.
Ja, der ist stark.
Also ich habe sozusagen meine Day-Sessions und meine Abend-Sessions. Gut, morgens inzwischen sind bei uns alle allein unterwegs. Wir haben früher sehr lange noch, also bis vor einem Vierteljahr, immer gemeinsam gefrühstückt. Heute gehe ich dann in mein Büro, das ist zu Fuß eine halbe Stunde von zu Hause entfernt. Das ist auch super. Ich mache jetzt eine Weile als Spaziergang. Das ist Zeit, mit Freunden zu quatschen und Podcasts zu hören, zum Beispiel deinen. Mhm. Und dann mache ich mir Kaffee, dann arbeite ich bis 6:30, dann geht's wieder zurück. Dann haben wir gemeinsames Abendessen mit der Familie. Das ist uns auch wirklich wichtig, dass da alle gemeinsam am Tisch sitzen. Und oft sitzen wir jetzt auch gerade in Corona-Zeit zusammen, wenn wir gespielt oder wir gucken gemeinsam was fern. Wenn die Jungs, ich meine, ich habe nur Männer zu Hause, also drei Söhne und mein Mann natürlich, die gucken gern Star Trek und etc. Also muss ich jetzt nicht unbedingt haben, da kann ich mich halt, dann setze ich mich dazu und mache vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber im Prinzip sehe ich schon zu, dass dann abends auch relativ frei ist. Jetzt in letzten Zeiten, jetzt mit dem Buch war es am Wochenende immer mal wieder auch, aber eigentlich vermeide ich das. Also dass es alles so seine Zeiten hat. Ja.
Mhm. Wann stehst du auf? Bist du morgens Mensch, abends Mensch?
Ich stehe um 6:30, also im Moment um 7 auf und da ist Corona geschuldet, sonst 6:30. Kinder mussten immer um 7 raus. Jetzt natürlich nicht. Was tatsächlich für mich eine wichtige Routine ist, mir dann eine Tasse Tee zu holen, wieder ins Bett zu gehen und eine Dreiviertelstunde was zu lesen. Irgendwelche Fachliteratur, das ist also meine Inspiration Time. Und das ist auch gut, diese Routine zu haben, weil sonst würde die Inspiration Time hinten überfallen. Also tatsächlich so dieser Spruch, mach das, was den Geist am meisten inspirieren soll morgens, ist glaube ich, echt guter Tipp.
Ja, Ja, definitiv. Das kann ich bestätigen. Mache ich seit einem halben Jahr auch. Ich dachte auch immer, ich kann abseits irgendwie von unterwegs Podcasts hören, abends irgendwie noch lesen. Das funktioniert inzwischen bei mir auch mit Kindern gar nicht mehr gut. Ich bin auch morgens, so die erste Stunde des Tages ist genau dafür reserviert. Super, cool, dass es auch für dich so cool funktioniert. Dorothea, das haben wir ja schon bei der nächsten Frage. Ich meine, du hast schon zwei tolle Buchtipps genannt. Also ich meine, eigentlich sind es drei. Ne? Also erstmal natürlich dein eigenes vom Gründer zum CEO. Ich promote es nochmal. Also ne, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wundere dich nicht. Mache ich sonst nicht so, aber es ist echt ein tolles Buch. Ich habe schon reingeguckt. Trifft natürlich auch genau meinen Schmerz, beziehungsweise den Punkt, an dem ich bin. Vielleicht bin ich deshalb so begeistert. Ja, also ja, wenn ihr noch keine Gründer seid, dann werdet ihr zum Gründer und lest dann das Buch oder dann es gleich, ja, je nachdem. Aber es gibt ja noch andere Bücher. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ich glaube Central Leadership von Johanna Bosch war ein Buchtipp von dir. Und What Got Me Here Won't Get Me Any Further.
Von Marshall Goldman. Das ist sehr spannend, weil es sind lauter so kleine Managementfehler, 21 kleine Managementfehler, weshalb Leute dann auch stecken bleiben. Und ja, lohnt sich absolut zu lesen. Dann totaler Klassiker, was High-Performance-Teams angeht, ist natürlich 5 Dysfunktionen eines Teams. Das Modell daraus ist auch essentieller Bestandteil bei mir im Coaching, zu verstehen, wie man von Vertrauen ausgehend High Performance macht. Und was ich sehr gerne auch gelesen habe, ich lese unendlich viel, aber was mich sehr beeindruckt hat in den letzten Jahren, ist Radical Candor, also das Thema radikale Aufrichtigkeit, Feedback geben, eine Kultur der Aufrichtigkeit zu schaffen, die transparent ist.
Cool, danke. Also das sind, ich denke, ich jetzt inzwischen 5 mit deinem eigenen Buch. Klasse Buchtipps. Verlinken wir wie immer in der Shownote. Werde ich definitiv das ein oder andere besorgen. Dorothea, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich wirklich jedem Gast in diesem Podcast bisher gestellt habe, weil ich es eine elementar wichtige Frage finde, eigentlich für jeden Menschen. Und zwar hätte ich gern von dir einen Tipp aus deiner eigenen Erfahrung oder aus einem Buch von irgendjemand für Menschen, die aktuell vielleicht in der Situation sind und sagen, hey, ich bin nicht so happy gerade mit meinem Leben, sei das heißt es im Job oder im Privaten, egal, ich stehe ein bisschen von der Wand oder sitze in einem Loch. Was kann diese Person tun, um sich ab morgen auf den Weg zu machen, hin zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich den Zugang zu den eigenen Werten, / Motiven zu finden. Ja. Und dann gibt es viele Übungen, die mit Listen, wo man durchguckt und was passt zu mir und dann guckt man. Das ist eine, kann man machen, was ich als total hilfreich finde, ist sozusagen auch kleiner Tipp, ist Übung, ist auch im Buch drin, sich jemanden, einen zweiten zu nehmen und dem 3 Personen zu erklären, die das Leben die dein Leben beeinflusst haben, also die dir wichtig sind, die dich inspiriert haben. Das können Menschen aus dem Umfeld sein, das Freunde sein, es können aber auch Vorbilder sein. Und das Gegenüber hören lassen, was diese Person ausmacht. Denn das, was du inspirierend findest und was du an anderen schätzt, reflektiert deine tiefsten Lebensmotive. Und das, was du an anderen schätzt, ist meist noch offensichtlich, das weißt du irgendwie. Das, was dich inspiriert, ist typischerweise das, was ich denke, nenne verdeckte Werte. Das ist etwas, was eigentlich für dich eine Rolle spielt, zu dem du aber keinen Zugang hast. Und das zu entdecken und rauszuarbeiten, ist ein totaler Eye-Opener. Und ich habe die Übung mal in meiner Coaching-Ausbildung zum ersten Mal gemacht. Und da kam raus, dass für mich eins, was eben verdeckter Wert war, ist mit Leichtigkeit zu leben. Und ich bin echt in Tränen ausgebrochen, weil das mich so ins Herz getroffen hat, rauszufinden, hey, du arbeitest die ganze Zeit unter Druck, ja, irgendwie sei perfekt, mach alles. Aber eigentlich ist das dein Thema. Und diesem Thema dann zu folgen und Raum zu geben, ist oft auch letztlich der Schlüssel, der eben dazu führt, dass du wieder freier nach vorne gucken kannst. Also wirklich, finde den Zugang zu deinen Lebensmotiven und verfolge sie konsequent. Und die Suche lohnt sich.
Spannend. Dorothea, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Den kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da war echt ein Haufen drin. Ich wünsche dir ganz persönlich und natürlich für dein Buch und deine noch junge Firma alles, alles Gute und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, Johannes, für dieses, für diese tollen Fragen. Viel Gespräch war es ja nicht, aber doch am Ende immer mehr. War ganz toll, da zu sein. Und wie gesagt, wir sind ja da ein ganzes Stück weit Seelenverwandte und hoffen wir, dass wir ganz viele Menschen durch beide Stufen durchbringen. Gemeinsam. Großartig. Ich danke dir.
Das machen wir. Ich danke dir.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.